Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Das war eben sehr aufregend. Ich habe die letzten Minuten auch mitbekommen. Und auf dem Programm steht jetzt ein ganz anderes Thema. Wir kommen jetzt zu einem Buch, was einen Titel folgende Frage hat. Das Ende des Luthertums. Und es ist schon interessant, dass gerade in diesem Jahr, 2017, wo ja ein Lutherrummel herrscht, wie wir ihn selten erlebt haben und die meisten von uns wohl auch nie wieder erleben werden, dass ein Buch gerade mit diesem Titel erscheint. Und nun könnte man denken, dass dieses Buch von einem alten, verbitterten Menschen geschrieben wurde, der vermeintlich besseren Zeiten nachtrauert. Aber der Autor des Buches, der hier neben mir sitzt, ist gerade 30 Jahre alt, hat bereits zwei Doktortitel erworben, nämlich den Dr. Phil als Historiker und den Dr. Theol als Theologen. Er ist zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Luther-Gedenkstätten in Wittenberg und Kurator der nationalen Sonderausstellung Luther, 95 Schätze, 95 Menschen, die Sie ab 13. Mai im Lutherhaus in Wittenberg sehen können. Begrüßen Sie Dr. Hasselhorn. Mein Marwick, ich bin Chefredakteur des Monatsmagazins Zeitzeichen. Lieber Herr Hasselhorn, gehen wir gleich in medias res. Warum droht denn dem Luthertum nun das Ende?
Lieber Herr Marwick, ich hoffe, allzu hart wirkt es nicht, was ich schreibe und auch was ich angekündigt habe, denn ich lege Wert auf die Feststellung, das Buch, das ich geschrieben habe, das ist eine Streitschrift, ja. Zugleich ist es aber auch eine Liebeserklärung an das Evangelischsein. Und vielleicht fange ich mal so an. Aus meiner Sicht bietet das Reformationsjubiläum 2017 eine großartige, tatsächlich wohl auch einmalige Chance, nicht nur an den historischen Ursprung der Reformation und an die Person Martin Luthers zu erinnern, sondern eben auch die Frage zu stellen, was von dem Erbe Luthers eigentlich in der Gegenwart trägt und die Kirche in die Zukunft trägt. Und in dieser Hinsicht bin ich tatsächlich skeptisch, beziehungsweise habe den Eindruck, viel von Luther ist nicht mehr übrig in der evangelischen Kirche. Und habe dieses Buch verfasst aus dem Gefühl des Ungenügens heraus, dass das Erbe Luthers nicht mehr so richtig präsent ist.
Ja, um erst mal ganz konkret zu machen, gleich am Anfang Ihres Buches schildern Sie drei Erlebnisse. Vielleicht wollen Sie diese Passage uns gleich einmal vorlesen.
Ja, gern. Ja. Konfirmationsgottesdienst an einem Pfingstsonntag in der niedersächsischen Provinz. Der Pfarrer trägt Talar. Dazu eine Stola in Regenbogenfarben. Mit der Gitarre, die er sich um die Schulter gehängt hat, begleitet er südamerikanische Lieder mit Samba-Rhythmen und englischem Text, die, weil weitgehend unbekannt, von der Gemeinde kaum mitgesungen werden. Zwischendurch der Auftritt eines Jugendlichen, der ein Poplied aus den Charts singt. Ein Konfirmationsbekenntnis fehlt, dafür tragen die Konfirmanden vor, dass sie froh sind, einer Glaubensgemeinschaft anzugehören, in der sich jeder seine eigene Vorstellung machen könne. Zweitens, eine Regionalzeitung berichtet über die sinkenden Konfirmandenzahlen im Kirchenkreis. Die Gemeinden setzen diesem Trend eine neue Ausbildungsstruktur entgegen. Kein wöchentlicher Konfirmandenunterricht mehr, auch kein obligatorisches Lernen der wesentlichen Inhalte des christlichen Glaubens, und vor allem keine Pflicht mehr zum Besuch des Gottesdienstes während der Konfirmationszeit. Stattdessen trifft man sich alle drei Monate für einen halben Tag und lässt den Unterricht nicht vom Pfarrer, sondern von Teamern durchführen, die kürzlich selbst konfirmiert wurden. Dazu finden selbstorganisierte Freizeiten und Fahrten statt, deren buntes Programm von Cocktailmixen bis Standardtanz alles Mögliche enthält, abgesehen von Bibelkunde. Die Zeitung lobt den zukunftsweisenden Ansatz mit solchermaßen niederschwelligen Anforderungen und mit Events, die Jugendlichen in die Kirche zu locken. Und drittens, Einschulungsgottesdienst im September. Die versammelten Neuschüler machen einigen Lärm. aber bei weitem nicht so viel wie ihre Eltern. Einige Väter sind im Unterhemd erschienen. Es herrscht allgemeines Kaugummikauen und das Bedienen des Smartphones mit eingeschalteten Tastentönen. Vor dem Schlusssegen bittet der Pfarrer die Gemeinde, noch zum anschließenden Orgelnachspiel sitzen zu bleiben. Als der Pfarrer die Arme zum Segen erhebt, stehen die Ersten auf und zünden sich noch im Hinausgehen die Zigarette an. Als der Segen zu Ende gesprochen ist, haben 3/4 der Gemeinde das Gotteshaus bereits verlassen.
Also, das hört sich ja wirklich nicht gut an. Also ich würde jetzt fast gern 3 Videoclips davon singen. Mal ehrlich, war das wirklich so? Das klingt so ein bisschen klischeehaft übertrieben.
Das ist alles selbst erlebt. Und sicherlich sind das in gewisser Weise Extremsituationen von Gottesdiensten. Konfirmationen und Einschulungsgottesdienste sind ja immer Gottesdienste, in denen viele Menschen in die Kirche kommen, die sonst nicht üblicherweise in die Kirche kommen. Meine große Sorge ist nur, dass die Zahl derer, die sonst üblicherweise in die Kirche kommen, eben immer weiter sinkt. Und in meiner Generation, ich kenne eigentlich praktisch niemanden, der ernsthaft kirchlich angebunden ist, der wirklich regelmäßig den Gottesdienst besuchen würde. Und mir selbst geht es so, dass ich irgendwann aufgehört habe, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, nachdem mir klar wurde, dass ich eigentlich immer schlechter gelaunt rauskomme, als ich reingegangen bin. Und um dieses Ungenügen zu ergründen, habe ich dieses Buch geschrieben.
Okay, ja, ich will Ihnen das gerne glauben. Ich erlebe manchmal auch schöne Gottesdienste, aber ich weiß ein bisschen, was Sie meinen. Ich habe sowas in die Richtung auch schon mal erlebt. Kommen wir nun im Einzelnen zu Ihrem Buch. Sie wählen dann danach einen, wie ich finde, charmanten Einstieg, der mich zuerst etwas verwundert hat. Sie erzählen am Anfang des Buches auf ein paar Seiten das Buch Lennaker, Geschichte einer Heimkehr von Ina Seidel, ein Episodenroman aus dem Jahr 1938, in dem über 12 Generationen aus lutherischen Pfarrhäusern erzählt wird, und zwar anhand einer fiktiven Familie. Und dabei werden natürlich auch zwangsläufig die Wandlungen und Wirren der Kirche und Theologie in diesen Jahrhunderten erzählt. Frage, wie sind Sie auf diesen Roman gestoßen und warum steht er am Anfang des Buches?
Also auf den Roman gestoßen bin ich durch reinen Zufall. Tatsächlich ist die Autorin Ina Seidel heute weitgehend unbekannt. Das habe ich einfach in einem Antiquariat gefunden, drin rumgelesen und konnte nicht mehr aufhören. Und den Einstieg gewählt habe ich, weil ich das Buch bewusst geschrieben habe, sozusagen voraussetzungslos. Das ist nicht geschrieben für Menschen, die protestantisch vorgebildet und historisch vorgebildet sind, sondern mein Versuch war, gleich am Anfang klarzumachen, warum ist mir dieses Thema so wichtig? Warum ist mir Luthertum, warum ist mir evangelisch sein so wichtig? Und da ist das Buch aus meiner Sicht eine ganz tolle Möglichkeit, einen Eindruck zu gewinnen, wie eigentlich evangelisch sein geht.
Ja, das will ich gerne bestätigen, denn der Hauptteil dieses Buches, was gut 200 Seiten hat, also 150 Seiten dieses Buches, referieren 400 Jahre protestantische Theologiegeschichte. Und das hört sich jetzt wirklich deutlich schlimmer an, als es ist. Ganz im Gegenteil, diese Zusammenfassung, das sage ich ganz ehrlich und ich lese viel in diese Richtung, gehört zum klarsten und verständlichsten, was ich bisher an Darstellung von Theologie gelesen habe und eben gerade auch für Hörerinnen und Hörer aller Fachbreite. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und ich glaube, dieses Buch könnte sich sogar wegen seiner Klarheit in der Darstellung und Verständlichkeit zum heimlichen Hit unter Theologiestudentinnen und Studenten entwickeln, denn hier findet man, finde ich, den Stoff, wie man ihn in der mündlichen Prüfung gekonnt vortragen könnte. Aber gut, es zeigt nun, dass Sie nicht nur ein profunder Historiker und Theologe sind, sondern eben auch, dass Sie ja mit Ausstellungen beschäftigt sind, also dass Sie auch Museumspädagogik machen, das ist doch immer alles ganz gut. Ja, die Frage, da kann man jetzt begeistert drüber reden, was wollen wir herausgreifen? Also ich finde besonders interessant in diesem Teil, wie Sie den Umbruch in die Moderne, in der Theologie des 19. Jahrhunderts darstellen, wozu sozusagen die Frucht der Aufklärung, die ja auch gegenüber der Lutherzeit, Sie drücken so auch aus, eine ganz neue weltanschauliche Gemengelage ergibt, wie Sie es nennen, eine Gemengelage, die sich auf jeden Bereich des Lebens auswirkte. Vielleicht können Sie dazu mal eine etwas längere Passage gerade zu diesem Problem lesen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so einen Eindruck vom Sound und der Darstellungsweise des Buches gewinnen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Vielleicht eine ganz kurze Vorbemerkung dazu noch. Es geht mir bei der Frage, wie kommt es eigentlich zu dieser Krise, in der wir uns meiner Meinung nach kirchlich befinden? Da geht es mir darum, festzustellen oder klarzustellen, es geht jetzt nicht um ein Versagen von irgendwelchen Personen, sondern das liegt tatsächlich auch in der Geschichte des Protestantismus begründet. Und es gibt auch seine historischen Gründe, warum wir uns in der Situation befinden. Und der wichtigste Grund heißt Aufklärung. Und dazu lese ich mal eine kleine Passage vor. Die Aufklärung spielt letztlich die Vernunft gegen die Bibel aus. Sie ist nicht zwangsläufig religionsfeindlich, aber sie ersetzt die spezifisch christlichen durch allgemein menschliche, vernünftige Tugenden und Anschauungen. Und sie prägt damit ein völlig neues Verhältnis zum Leben und zur Welt. Alle christliche Überlieferung, die sich nicht auch außerhalb der Bibel mit den Mitteln der Vernunft erweisen lässt, wird mehr oder weniger höflich beiseite geschoben. Das Luthertum, wie das Christentum insgesamt, geraten dadurch in ihre schwerste Krise. Das Luthertum sah sich in seinen Grundlagen in Frage gestellt und schien den Anschluss an den Lauf der Geschichte zu verlieren. Plötzlich wirkte es unmodern, musste sich modernisieren, den neuen Gegebenheiten anpassen und umformen. Wie dies gelingen sollte, ohne den Kern des Luthertums dabei aufzugeben, war die Frage, die seit dem 19. Jahrhundert auf der Tagesordnung stand. Die alten Argumentationsmuster halfen dabei kaum noch, denn es hatten sich plötzlich die Maßstäbe verschoben. Bislang hatten das Luthertum wie das Christentum insgesamt so funktioniert, dass hier ein Urteil über mich gesprochen wurde. Ein Urteil, das mich in meinem Innersten trifft und das mich am Ende befreit. Jetzt aber, in der neuen Situation, bin ich es plötzlich, der als autonomes und vernünftiges Individuum das Christentum beurteilt. Die Vernunft erhält den Vorrang vor der Bibel. Und das heißt auch, um mit C.S. Lewis zu sprechen, dass Gott selbst jetzt auf der Anklagebank sitzt. Der Mensch des Altertums nahte sich Gott in der Haltung des Angeklagten, der vor seinen Richter tritt. Für den modernen Menschen sind die Rollen vertauscht. Er ist der Richter, Gott sitzt auf der Anklagebank. Gewiss, er ist ein wohlwollender Richter. Falls Gott einen vernünftigen Verteidigungsgrund dafür haben sollte, dass er der Gott ist, der Kriege, Armut und Seuchen zulässt, dann ist der Mensch bereit, ihn anzuhören. Die Verhandlung könnte sogar mit einem Freispruch Gottes enden. Aber das Entscheidende ist, der Mensch sitzt auf dem Richterstuhl und Gott auf der Anklagebank. Für das Luthertum ist diese Lage besonders prekär, denn ihr liegt ein neues Menschenbild zugrunde, in dem die menschliche Sündhaftigkeit, von der das Luthertum ausgeht, keinen Platz mehr hat. Der selbstbestimmte, vernunftorientierte, aufgeklärte Mensch empfindet sich nicht als verloren, als unzulänglich oder als Sünder. Wenn er das Christentum begrüßt, dann begrüßt er es als Entwicklungsstufe hin zur aufgeklärten Menschheit. Christi Erlösungstat bestand demnach nicht darin, uns von unseren Sünden zu erlösen, sondern vielmehr darin, uns allmählich von unserem Sündenbewusstsein zu erlösen und uns auf den Weg zu einem neuen, freien Selbstbewusstsein zu bringen. Unter den Voraussetzungen dieser Auffassung hat das klassische Luthertum schlechte Karten. Zugleich aber gilt, und das ist entscheidend, egal ob man diese Entwicklung begrüßt oder nicht, es führt kein Weg mehr hinter sie zurück. Der Weg in ein selbstverständliches, aus der Überlieferung lebendes Christentum ist seit der Aufklärung versperrt. Selbst wenn wir wollten, könnten wir die Bibel nicht mehr so selbstverständlich als Gottes Wort begreifen, wie das Luther und die ihm unmittelbar folgenden Generationen taten. Das jedenfalls hat die historische Bibelkritik, so sehr sie es auch in mancher Hinsicht übertrieben haben mag, gebracht. Und von der durch Lessing, Kant, Goethe und andere geprägten Haltung gegenüber der Religion können wir uns auch kaum emanzipieren. Ob wir der Religion wohlwollend oder feindlich gegenüberstehen, in jedem Fall sind wir es, die ein Urteil fällen. Das ist der eigentliche Kern der Krise des Luthertums, nicht der Glaube an einzelne Bibelstellen oder an einzelne Teile des Glaubensbekenntnisses. Um das Luthertum durch die Krise hindurchzubringen, musste es darum gehen, den Bestand zu retten, indem man ihn in dieser Situation neu begründete. Das 19. und das 20. Jahrhundert haben eine ganze Reihe solcher Rettungsversuche erlebt und viele dieser Versuche sind äußerst beeindruckend. Konnten Sie die Krise bewältigen?
Ja, vielen Dank, lieber Herr Hasselhorn. Ich darf vorwegnehmen, dass Sie der Auffassung sind, dass diese Krise eben bis heute in Kirche und Theologie nicht richtig bewältigt werden konnte. Aber Sie fordern ja nun keineswegs. Das finde ich auch bemerkenswert, dass wir einfach uns wieder dazu zwingen, vormodern zu glauben und unser Intellekt an der Garderobe abgeben, sondern sie haben den Wunsch, dass wir eine Gestalt für unseren Glauben und unser Verhältnis zur Kirche finden, die modern ist, aber die doch die Tradition schützt und bewahrt. Und da frage ich mich, natürlich ist das die Quadratur des Kreises. Sie sind selbst am Ende Ihres Buches dann, das finde ich übrigens sehr sympathisch, dass Sie eigentlich auch sagen, Sie haben jetzt keine Patentlösung, aber Sie deuten doch das Potenzial einer Lösung an, nämlich indem Sie ein Modell der Persönlichkeitsbildung ansprechen, was Sie auch das ganze Buch über schon traktieren. Und da haben Sie vier typische Charakteristika lutherischer Persönlichkeit, wenn ich das mal so nennen darf, herausgearbeitet. Folgende Kernelemente: Das ist erstens Gottvertrauen, zweitens Hoffnung auf Gnade, drittens Gewissensernst und viertens Mut zum Bekenntnis. Diese Kriterien haben Sie aus der Geschichte des Luthertums entwickelt. Und am Ende stellen Sie diese auch noch einmal vor und verbinden dies aber mit Problemanzeigen aus der heutigen Zeit. Und vielleicht ist das auch interessant, wenn Sie uns diese Passage lesen möchten oder gerne auch vorher das noch erläutern.
Ja, das mache ich sehr gern. Und eine kurze Vorbemerkung auch dazu. An der Stelle wird mein Anliegen vielleicht am deutlichsten, Liebeserklärung an das Evangelischsein und Streitschrift zum Luthertum gleichzeitig zu sein, weil diese vier Grundprinzipien, Gottvertrauen, Hoffnung auf Gnade, Gewissensernst und Mut zum Bekenntnis, die mir das Luthertum, das Evangelischsein zu einem Herzensanliegen machen, das sind gleichzeitig genau, aus meiner Sicht, genau die vier Dinge, an denen man die Problematik der heutigen Zeit deutlich machen kann. Und auch den Grund, warum ich so ratlos am Ende stehe, weil ich mich in meiner Problemanalyse relativ alleine fühle. Und diese Passage, wo es um die vier Grundprinzipien und ihre Missverständnisse in der Gegenwart geht, die lese ich kurz vor. Das Gottvertrauen, das Luther aus der Erkenntnis gewonnen hatte, dass Gott kein strenger Richter ist, sondern ein liebender Vater, wurde verändert zu einer Verharmlosung Gottes als eines liebenden Großvaters. Damit hatte man zum fundamentalen Problem des Menschseins, der Erfahrung der eigenen Sündhaftigkeit, nichts Relevantes mehr beizutragen. Aus Luthers Botschaft, Gott liebt dich, obwohl du bist, wie du bist, und er will dich deshalb besser machen, als du jetzt bist, wurde die angeblich evangelische Botschaft, Gott liebt dich so, wie du bist. Damit ist dann jede Schwäche, jede Unzulänglichkeit, jede Bequemlichkeit, jedes unbegründete Selbstbewusstsein als gottgewollt abgesegnet. Die Hoffnung auf Gnade war ein Kernstück von Luthers Botschaft. Sie besagte, du kannst dir dein Seelenheil nicht erkaufen oder erarbeiten, sondern du bist auf Gedeih und Verderb auf Gottes Gnade angewiesen. Du sollst als Christ Gutes tun, aber Gutes tust du nur, wenn deine Motive auch gut sind und du das Gute nicht nur deshalb tust, weil du dir eine Belohnung davon erhoffst. Diese Idee wurde pervertiert zu der angeblich evangelischen billigen Gnade, von der Dietrich Bonhoeffer sprach. Zu der Vorstellung, dass ich nichts tun muss, also einfach bleiben kann, wie ich bin, weil der liebende Großvater im Himmel ein so großes Herz hat, dass er mich aufnimmt, so oder so. Ich muss nichts büßen, nichts beichten, mich nicht ändern, denn Gott liebt mich ja so, wie ich bin. Die Verharmlosung Gottes wirkte sich also auch auf dieses Grundprinzip des Luthertums verheerend aus. Der Gewissensernst Luthers hat Schule gemacht, weil er von der Überzeugung getragen war, dass ich das Recht und die Pflicht habe, für das von mir als wahr Erkannte gegen jeden Widerstand einzutreten. Das Gewissen ist für Luther der Ort, an dem ich Gott begegne, weil ich im Gewissen den Ruf Gottes höre, der mich daran erinnert, was gut, was richtig, was notwendig ist. Diese Idee wurde pervertiert, indem das Gewissen als Ausrede benutzt wurde, indem dem Gewissen jeder Forderungscharakter abgesprochen wurde und die Äußerung und Durchsetzung jeglicher subjektiver Privatmeinung als gerechtfertigt erschien. Die lutherische Gebundenheit des Gewissens an Gottes Wort wurde dabei immer weiter verdrängt. Aus »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« wurde schließlich »Evangelisch zu sein heißt zu glauben, was man will«. Luther forderte jeden einzelnen Christen auf, sich zu seinem persönlichen Glauben zu bekennen und an diesem Bekenntnis unter allen Umständen festzuhalten. Dieser lutherische Mut zum Bekenntnis hat einige der beeindruckendsten Figuren und Geschichten des Luthertums hervorgebracht. Er hat aber auch zu einem Missverständnis geführt, das das Gebäude des Luthertums ins Wanken gebracht hat. Denn er tendiert zu einer Dauerüberforderung des Einzelnen. Jede Absicherung des individuellen Glaubens durch die Institution, durch die Tradition, durch das Amt, stand und steht im Luthertum unter einem berechtigten Vorbehalt. Dieser Vorbehalt aber wurde zum Generalverdacht, indem jeder Versuch, die institutionellen Grundlagen des Luthertums zu stärken, als werkgerecht oder als katholisierend kritisiert wurde. Dieser Generalverdacht verhinderte die Ausbildung einer tragfähigen Kirchenstruktur und ließ den Einzelnen allein. Dem Verfall in die Missverständnisse der anderen lutherischen Grundprinzipien konnte daher nichts Wirksames entgegengesetzt werden.
Tja, vielen Dank, lieber Hasselhorn. Das ist eine bedenkenswerte, aber doch eben eher düstere Analyse. Da fällt mir geradezu ein berühmtes Diktum ein von Hölderlin. Patmos kennen sicher viele von Ihnen. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Im Finstern wohnen die Adler und furchtlos gehen die Söhne der Alpen über den Abgrund weg auf leicht gebauten Brücken. Meine Frage lautet nun, wie können wir uns über diese Abgründe bewegen, die sich da auftun? Leicht wird es nicht. Und also nur Appelle, dass wir alle uns wieder einer lutherischen Haltung befleißigen, das erscheint ja nun doch als frommer Wunsch. Gegen Ende des Buches, ganz gegen Ende, schreiben Sie von der Notwendigkeit, dass wir eben die Grundprinzipien vielleicht von einem anderen Standpunkt aus entfalten. Und dann nennen Sie ein Stichwort, den neuen Realismus von Markus Gabriel, der in der Philosophie eine längstfällige Abkehr vom Konstruktivismus darstellt. Ist es möglich, sagen Sie es ehrlich, dazu kurz und für uns hier, für Hörerinnen und Hörer aller Fachbereiche etwas dazu zu sagen? Wie könnten wir neu realistisch werden?
Naja, also was das Thema angeht, da hat ja die neue Konjunktur des Themas Fake News und alternative Fakten dazu geführt, dass der Konstruktivismus, also die Weltanschauung, dass es die Wirklichkeit eigentlich nicht gibt, sondern von mir konstruiert wird, wieder ins Hintertreffen gerät, was ich sehr begrüße. Der philosophische neue Realismus, der glaubt eben an die Wirklichkeit der Dinge und damit sollten wir als Christenmenschen auch erstmal anfangen zu denken. Und darüber hinaus, aus meiner Sicht ist es so, es wäre für dieses Reformationsjubiläum viel gewonnen, wenn wir über die Situation, in der wir uns befinden, ernsthaft reden würden und die Dinge ernst nehmen. Ansonsten, was düstere Prognosen angeht, da halte ich es mit der gutchristlichen Auffassung, dass Verzweiflung Sünde ist und Hoffnung ja immer dann eine Tugend, wenn alles hoffnungslos scheint. Insofern scheint mir die Hoffnung als Tugend besonders angebracht zu sein.
Ja, ganz vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen dieses Buch wirklich nur sehr ans Herz legen. Wenn Sie wollen, es kostet 19 Euro, können Sie es gleich da hinten am Büchertisch der Leseinsel Religion erwerben. Also ich habe selten eine so gute und frische Zusammenfassung dessen gelesen, was lutherische Theologie und Glaube aus der Geschichte ist und eigentlich ja auch noch heute bedeuten sollte. Und es ist natürlich schon eine recht provokante Anfrage an unsere kirchliche Wirklichkeit und ich glaube, das ist gerade jetzt im Reformationsjubiläum ganz wichtig. Ganz vielen Dank, Herr Hasselhorn, und ich empfehle Ihnen dieses Buch wirklich sehr. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.